15 Monate Krieg.
Seit 6.30 Uhr Ortszeit schießt die palästinensische Hamas Raketen aus Gaza auf Israel.
Gemeinsam mit Mitgliedern der Terrororganisation Islamischer Dschihad erschossen und verletzten sie Dutzende Israelis.
Über 1 Million Menschen drängen sich im Süden bei Rafah, suchen dort Schutz, fürchten die Angriffe und erneut das Gebiet verlassen zu müssen.
Hamas must be destroyed.
Und dann plötzlich Waffenruhe. Joanna Hassoun ist Palästinenserin und lebt in Deutschland. Sie ist überwältigt.
Ich habe geweint. Ich habe wirklich bitterlich geweint. Das war, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich glaube, ich muss gleich wieder heulen, wenn ich daran denke. Alleine die Bilder zu sehen von diesen Menschen. Die Freude der Menschen zu hören, zu sehen, das war unbezahlbar.
Auch für Shai Hoffmann war das eine besondere Nachricht. Er ist deutscher Jude.
Puh, ich muss sagen, das ist eine Riesenerleichterung erstmal, auch diese Bilder zu sehen von Geiseln, die befreit werden und wieder zusammengeführt wurden mit ihren Familien. Das hat mich wahnsinnig berührt.
Shai und Joanna haben ein Ziel: zeigen, dass JüdInnen und PalästinenserInnen keine Feinde sein müssen. Dafür haben sie sich zusammengetan, erzählen ihre Geschichten. An Schulen, in Videos, Podcasts. Sie setzen sich dafür ein, dass beide Seiten gehört werden. Für diese Folge wollten wir von Ihnen wissen, wie geht Versöhnung?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Bei Unboxing News nehmen wir uns eine Nachricht genau vor und packen sie aus. Dazu sprechen wir mit Menschen, die direkt betroffen sind. Ihr hört ihre Perspektiven und wir ordnen das Ganze ein. Als am Sonntag die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas enden, spürt Joanna die Erleichterung.
Du musst dir vorstellen, am Tag des Waffenstillstandes haben mich Gazaner und Gazanerinnen angerufen und haben mir gratuliert. Ich habe ihnen gratuliert. Wir haben gemeinsam geweint am Telefon, weil sie sich freuen. Und meine Aufgabe ist dann erstmal, mich mit ihnen zu freuen.
Das heißt, das hat jetzt richtig was geändert. Nicht nur in dir, sondern auch mit deinen Kontakten und wahrscheinlich auch mit deiner Arbeit, ne?
Im Grunde genommen sagen auch alle, natürlich können wir das kritisch hinterfragen. Und was bedeutet das? Was ist der Preis auch für diesen Waffenstillstand? Das sind ja immer, sagen wir mal, politische Dimensionen, in die wir denken müssen. Aber in erster Linie, dass Menschen sagen können, ich will einfach nur wieder schlafen können, ohne Angst zu haben. Ich will rausgehen und Mehl kaufen, um zu essen, ohne Angst zu haben. Das verändert etwas. Und wenn man das selbst nicht durchgemacht hat, wenn man Krieg nicht selbst erlebt hat, ich habe selbst Krieg erlebt, ich weiß, was es bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, zu hungern, kein Zuhause zu haben. Und das kann niemand nachempfinden oder nachvollziehen, der das nicht selbst erlebt hat.
Wenn Joanna versucht, Menschen miteinander zu verbinden, dann erzählt sie auch ihre eigene Geschichte. Das, was sie dahin gebracht hat, wo sie heute ist.
Meine Geschichte ist, dass ich als Palästinenserin in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Süden vom Libanon auf die Welt gekommen bin. Aber meine Geschichte fängt auch nicht mit mir an, sondern mit meinen Großeltern, die damals während der Nakba, also während der Vertreibung der Palästinenser 1948 aus dem Mandatsgebiet Palästina geflohen sind. Wir sind bis heute Geflüchtete. Also ich bin zwar deutsche Staatsbürgerin, ein sehr großer Teil von meiner Familie ist bis heute, hat einen Flüchtlingsstatus, sowohl im Libanon als auch weltweit. Auch meine Familie, meine eigene Familie. Und wir kämpfen um unsere Anerkennung, unsere Existenz und auch, dass wir nicht weiterhin entmenschlicht werden. Und ich bin ein Mensch, der sich seitdem ich denken kann, mich auch mit dem jüdisch-muslimischen oder israelisch-palästinensischen Dialog und Konflikt auseinandersetze und versuche, Menschen zu unterstützen.
Ja, und du hast dich entschieden für Dialog und gegen Hass und Abgrenzung. Wie ist das bei dir gekommen?
Für mich war das wichtig, als Palästinenserin mich nicht nur mit meiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, sondern auch mit der Geschichte, mit dem Holocaust, mit der Geschichte der jüdischen Menschen, mit dem Antisemitismus und habe mich dann quasi auf diese Reise erstmal für mich alleine begeben, viel gelesen, viel recherchiert und wollte die vermeintlich andere Seite verstehen. Und somit hat mein Engagement im Grunde genommen angefangen, um mich für den jüdisch-muslimischen Dialog einzusetzen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich von klein auf schon damit aufgewachsen bin, dass sowohl jüdische als auch muslimische Menschen die engsten, in Anführungsstrichen, Verwandten zueinander sind, dass wir keinen religiösen Konflikt haben, sondern dass es ein politischer Konflikt ist.
Diese Entscheidung, ich will die andere Seite verstehen, die Menschen treffen, die oft als Feinde gelten, die hat auch Shai Hoffmann getroffen. Wird er gefragt, was ist deine Geschichte? Dann antwortet er:
Ich sage, dass ich deutscher Jude bin und israelische Wurzeln habe und in der Regel damit anfange zu erzählen, dass mein Vater 1968, 69 nach seinem Militärdienst Kontakt aufgenommen hat mit seinem Onkel, der damals Auschwitz überlebte und entschied, eben nicht ins Ausland zu gehen bzw. wegzugehen, im Täterland zu bleiben, und zwar in Berlin. Und mein Vater, nachdem er ihn Kontakt aufgenommen hatte mit seinem Onkel, überzeugte ihn, seinen Onkel nach Deutschland zu kommen, und ist hier hängen geblieben. Hat meine Mutter nachgeholt Ende der 70er Jahren. Ich bin Anfang der 80er geboren, also ein richtiges 80er Kind, aber immer mit einem engen Verhältnis, einer engen Verbindung nach Israel zu meinen Verwandten und zu meiner Familie. Und ich habe lange Zeit nicht hinterfragt, wie andere Menschen, minorisierte Gruppen in Israel leben, bis ich irgendwann heimlich nach Jerusalem gefahren bin und dort in einen Bus gestiegen bin, der mich sozusagen in die Westbank gefahren hat, also quasi auf die andere Seite, die eigentlich in unserer Familie nie besprochen wurde. Und ich diese andere Seite einmal hautnah kennenlernen durfte. Und das hat mit mir was gemacht, was wahrscheinlich dazu führt, dass ich heute unter anderem mit Joanna Hassoun dieses Trello-Projekt initiiert habe.
Wow, das heißt, in deiner eigenen Biografie gab es auch echt schon mal so einen Moment, wo du gesagt hast, ich will die andere Seite verstehen und jetzt fahre ich einfach dahin.
Ja, es gab sogar die andere Seite. Es gab sogar die Seite in mir, die in allen PalästinenserInnen Terroristen gesehen hat.
Chai und Joanna lernen sich an einer Schule kennen, bei einem Projekt. Dort entsteht die Idee, wir beide mit unseren Perspektiven, wir können uns zusammentun, anderen helfen, den Nahostkonflikt zu verstehen. Damals ist das Interesse an den Schulen mäßig, erzählt Joanna. Dann kommt der 7. Oktober 2023. Die Hamas greift Israel an. Israel schickt Truppen in den Gazastreifen. Der Krieg beginnt. Tausende Menschen sterben. Und das macht auch etwas mit PalästinenserInnen und JüdInnen in Deutschland. Joanna und Shai erleben das bei ihrer Projektarbeit in den Trialogen.
Also in der Schule ist es speziell, wenn wir in Ballungsgebieten oder in den Hauptstädten, sage ich mal so, sind, dann sitzen da hauptsächlich junge Menschen mit Migrationshintergrund, die sehr stark eine pro-palästinensische Haltung haben, die aber teilweise auch das Leid der jüdischen Menschen nicht sehen. Da machen wir immer wieder darauf aufmerksam, dass auch jüdische Menschen leiden und am 7. Oktober gelitten haben und dass es auch anders geht, dass es auch in Israel-Palästina Menschen gibt, die sich sowohl für jüdische als auch für palästinensisches Leben engagieren. Und das zeigen wir, aber das zeigen wir auch mit unseren Biografien. Und die sehen dann, weil sie bekommen ja nur mit, Juden und Muslime hassen sich oder Israelis und Palästinenser hassen sich. Das ist das, was ihnen vermittelt wird. Was sie aber nicht sehen, ist eine andere Seite. Was sie nicht sehen, ist, dass es palästinensische und israelische Menschen gibt, die füreinander einstehen. Dass es muslimische und jüdische Menschen gibt, die füreinander einstehen. Und das ist manchmal für sie das erste Mal, die erste Begegnung, wo sie so etwas erleben. Und dann verändert sich etwas in ihnen, im besten Falle. Und in der Regel, aber natürlich gibt es, und da machen wir uns auch nichts vor, gibt es auch teilweise Jugendliche, die sind mental schon so weit, dass sie gar nicht mehr zuhören wollen.
Es ist nicht immer leicht, das zu ertragen, erzählen mir beide. Aber sie haben sich entschieden, nicht zu hassen, sondern die andere Seite verstehen zu wollen. Haben Sie die Hoffnung, dass jetzt mit der Waffenruhe auch zwischen Israelis und PalästinenserInnen im Nahen Osten so etwas wie eine Versöhnung anfangen kann?
Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung in die Menschen. Vor allem in die Menschen, in die sich für Frieden einsetzen, die sich für ein Gleichberechtigung einsetzen, die sich gegen die Besatzung einsetzen und für alle Menschen, die bereit sind, das Leid des anderen und anzuerkennen und die Existenz des anderen anzuerkennen. Es gibt Friedensaktivistinnen weltweit in Israel, Palästina, hier in Deutschland, die sich für ein Miteinander einsetzen. Und für sie müssen wir auch kämpfen. Und für uns müssen wir kämpfen und für die Menschen, damit sie eine Perspektive haben. Weil so, wie es die 76 Jahre stattgefunden hat, kann es nicht weitergehen. Und vor allem auch nicht, das war wirklich das Schlimmste, die letzten 15 Monate, so kann es natürlich auch nicht weitergehen.
Ja, ich habe mich gefragt, ob du manchmal in deinen Trialogen sitzt und dir denkst, ja, der eine oder andere Spitzenpolitiker, Politikerin könnte sich eigentlich mal hier mit uns hinsetzen und mal zuhören. Hast du solche Gedanken manchmal?
Ich glaube, bei fast jedem Trialog, bei fast jeder Ansprache, die ich mir auch anhören muss, wo berechtigt auf das Leid der jüdischen Menschen, auf das Leid der Geiseln, auf den 7. Oktober eingegangen ist, wo aber Politiker und Politikerinnen sich anmaßen, den Krieg im Gaza in keinem Wort zu erwähnen, die 46.000 oder 47.000 getöteten Menschen nicht zu erwähnen und das Leid der Palästinenserinnen nicht zu erwähnen. Das ist schon sehr schmerzhaft, das muss ich wirklich zugeben.
Was bräuchte es denn? Also wie kann das anders laufen?
In erster Linie Empathie, in erster Linie eine echte Auseinandersetzung und Anerkennung auch von Palästinensern, der Existenz der Palästinenser und die Bereitschaft, über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht in Lager zu denken. Es bräuchte Menschen, die bereit sind, alle Perspektiven zu sehen, zu berücksichtigen und die nicht den Rassismus und den Antisemitismus gegeneinander ausspielen und sich nur für eine Seite entscheiden, weil sie der Meinung sind, das ist die vermeintlich richtige Seite, wo aber nicht der Mensch im Fokus steht, sondern nur eine bestimmte Ideologie.
Wenn ich das kann, beide Seiten sehen, als Palästinenserin mit meiner Geschichte, dann können das deutsche PolitikerInnen auch, findet Shuana. Ich habe mich in den Interviews mit Shuana und Chai mehrmals gefragt, woher sie die Kraft nehmen für ihre Arbeit. Denn die eigenen schmerzhaften Erfahrungen immer wieder vor fremden Menschen zu erzählen, das ist ja auch irgendwie zermürbend. Chai erzählt mir, manchmal stehen Shuana und er vor einer Schulklasse und die SchülerInnen wollen nur darüber sprechen, was Israel im Gazastreifen angerichtet hat. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober wird nicht erwähnt. Wie ist das für ihn?
Jedes Mal ein bisschen wie ein Stich ins Herz, ehrlich gesagt. Also weil ich einfach spüre, was für ein Empathiegefälle da ist. Und die Idee der Trialoge ist ja im Prinzip, zu zeigen, ihr müsst gar keine Haltung einnehmen, denn die Haltung, die wir versuchen zu vermitteln, ist die Menschlichkeit. Und die Menschlichkeit kennt eigentlich keine Religion, keine Ethnien, keine Nationen, sondern das sind Menschen, die ermordet werden, das sind Menschen, die in Geiselhaft sitzen, das sind Menschen, die gequält werden, die unrechtmäßig gefangen gehalten werden und so weiter und so fort. Deswegen, das ist jedes Mal ein Stich ins Herz und jedes Mal immer noch mal eine Kraftaufwendung, darauf hinzuweisen, hier schaut mal, es gab auch den 7. Oktober. Es gibt natürlich eine Vorgeschichte, die aber keinesfalls rechtfertigt, dass der 7. Oktober passiert ist.
Woher nimmst du denn dann die Kraft, wenn du jetzt gerade sagst, dass das einfach jedes Mal für dich ein Stich ins Herz ist?
Gute Frage. Manchmal fehlt mir die Kraft und es gibt auch Phasen, in denen ich einfach weniger an Schulen gehen kann. Aber in der Regel gibt mir unser Projekt diese Kraft, weil in unserem Projekt versammeln sich eben Menschen, Palästinenser, Palästinenserinnen, aber auch Juden und Jüdinnen, die bereit sind, sich gegenseitig die Hand auszustrecken.
Glaubst du, es kann sowas wie eine Versöhnung dann überhaupt geben?
Ja, ich glaube, es kann eine Versöhnung geben. Ich war in einer Ausstellung und da gab es ein Interview, das mir krass hängen geblieben ist, und zwar Maoz Inon. Das ist ein Friedensaktivist von einem Kibbutz, das überfallen wurde am 7. Oktober 2023 und bei dem auch seine Mutter ermordet wurde. Und der spricht in dieser Ausstellung Hörbar Nahost über Vergebung. Und der sagt, wir haben in den letzten Jahrzehnten haben wir uns nicht vergeben. Wir haben ständig uns befunden in einem Kreislauf von Gewalt und von von Hass und von Hetze. Und ich bin bereit, sowohl der israelischen Regierung als auch der Hamas zu vergeben. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich glaube, ein Mensch, der am 7. Oktober seine Mutter verloren hat, die ermordet wurde, und der sich hinsetzt und so viel Kraft aufwendet und sagt, ich bin bereit zu vergeben, weil das der erste Schritt ist, hin zu einer Versöhnung und dann zu einem Frieden. Ich glaube, das muss jeder von uns mal und jede von uns mal wirken lassen.
Verzeihen. Und das in so einer Situation. Das ist heftig. Aber wenn es einen Frieden geben kann, dann nur, wenn das Leid von beiden Seiten auch anerkannt wird. Das sagen Joanna und Shai. Ich wollte von Joanna wissen, woher nimmst du die Kraft, dich so für andere einzusetzen?
Also ich spreche mit Freundinnen und Kolleginnen darüber, die vielleicht genauso denken wie ich oder ähnlich so denken, um damit klarzukommen. Manchmal brauche ich aber auch Abstand, weil mir das zu emotional, zu viel wird. Und da muss ich mich selber auch regulieren und Psychohygiene betreiben. Ich bin aber auch, ehrlich gesagt, aufgrund meiner eigenen Geschichte und meiner eigenen Traumata, bin ich auch wieder in Therapie gegangen, um das alles handeln zu können. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, teilweise Abstand zu haben, um auch an das zu glauben, was wir tun, weil das ist so wichtig. Und dementsprechend brauchen wir auch Räume, wo wir selber heilen, um weitermachen zu können.
Wenn wir beide uns jetzt in ein paar Jahren noch mal unterhalten würden, was würdest du dir dann wünschen, worüber wir dann sprechen?
Ich würde mir wünschen, darüber zu sprechen, dass es eine Lösung für die Menschen vor Ort gibt, egal wie sie aussieht, ob es Israel-Palästina heißt, ob es eine Zwei-Staaten-Lösung ist, wie auch immer, Hauptsache mit der Anerkennung von den palästinensischen Rechten, mit der Sicherheit für israelische Menschen, mit der Freiheit für palästinensische Menschen miteinander. Und dass wir eigentlich darüber dann diskutieren, wie die Friedensarbeit, die wir geleistet haben, dazu beigetragen hat, dass das möglich ist. Das wäre ein Wunschtraum. Und das ist jetzt noch ein größerer Wunschtraum tatsächlich, dass Deutschland uns als Palästinenser und Palästinenserin anerkennt und unsere Geschichte anerkennt. Auf höchster Ebene von unseren PolitikerInnen, von unseren Repräsentanten, und dass wir nicht nur als ein schlimmes Übel gesehen werden.
Joanna und Shai, die haben einen Weg gefunden, trotz allem, was zwischen Israel und PalästinenserInnen passiert, auf das Gemeinsame zu schauen. Sie sagen aber beide auch, wir sind in Deutschland, hier ist das leichter. Und trotzdem halten sie an dem Gedanken fest, dass es eine Versöhnung geben kann. Ich habe Joanna gefragt, was brauchen beide Seiten denn dafür? Sie sagt, Empathie ist alles. Die brauchen alle. Die Menschen in Nahost und auch wir hier in Deutschland.
Wenn ich es schon schaffe, Mitgefühl für alle Menschen zu empfinden und das gleiche Mitgefühl für meine jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen zu haben, dann stelle ich mir die Frage, wie kann es möglich sein, als nicht betroffene Person nur einseitig Mitgefühl zu haben? Das gilt übrigens auch für die andere Seite. Wer nur Mitgefühl hat für die palästinensischen Menschen und keinerlei Mitgefühl für die jüdischen Menschen, da stelle ich mir auch die Frage, wie echt ist dieses Mitgefühl? Und ich glaube, ich würde wirklich in Tränen ausbrechen, wenn ein politischer Repräsentant oder Repräsentantin sich einmal hinstellen würde und unser Leid anerkennen würde. Und das fehlt bis heute.
Was brauchen jüdische Menschen, Menschen aus Israel?
Sie brauchen das Gefühl, in Sicherheit zu leben, auch anerkannt zu werden, dass ihre Existenz auch anerkannt wird. Sie brauchen das Gefühl, dass ihnen so etwas wie der Holocaust, wie das Schlimmste, was den jüdischen Menschen in der Menschheitsgeschichte passiert ist, nicht nochmal passieren könnte. Ich weiß nicht, wer ihnen dieses Gefühl geben kann, aber ich kann für mich als Muslimin, als Palästinenserin sagen, ich habe das schon seitdem ich denken kann getan und ich werde das immer tun. Ich werde immer für jüdisches Leben und für jüdische Sicherheit einstehen und bin auch da, um für Versöhnung beizutragen.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Alissa Ehigiator, Sandra Döter, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und ich, Ilka Knigge. Und jetzt haltet durch. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.